Der Familienvater Andreas B. wird wegen Vergewaltigung zu 7 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt. Und die Bild-Zeitung hat ihn interviewt und er sagt, er hat nur Rotz und Wasser geheult und er hätte sich am liebsten das Leben genommen. Das Einzige, was ihm in der Zeit im Gefängnis geholfen hat, war sein Glaube. Und nach 6,5 Jahren kommt er frei. Und 9 Monate werden ihm auf Bewährung erlassen und sein Anwalt schafft es, dass das Gerichtsverfahren neu aufgenommen wird. Und in der Neuaufnahme kommt heraus, dass seine Frau vermutlich gelogen hat, dass seine Frau sogar während der Haft, wo sie sich getrennt hat von ihrem Mann, mit dem Bruder von dem Andreas verlobt war und letztendlich entscheidet das Landgericht Kassel im Frühjahr 2019, dass er zu Unrecht im Gefängnis war und sie spricht ihm Entschädigung zu, 25 Euro am Tag, knapp 60.000 Euro waren das für 6,5 Jahre ungerechtfertigterweise im Gefängnis zu sein. Was für eine Tragik. Heute in meiner Predigt geht es um das Thema Image-Schaden. Also was passiert, wenn unser Ruf ruiniert ist? Und es ist tatsächlich so, wenn der Ruf erstmal ruiniert ist, dann ist es sehr, sehr schwierig, dass der Ruf wiederhergestellt wird. Da muss man einiges tun, damit einem wieder vertraut wird, dass sein Name reingewaschen ist, vor allem dann, wenn es ungerechtfertigte Anschuldigungen waren, aufgrund derer man seinen Ruf verloren hat. Und ich frage mich, wie ging es wohl diesem Mann während der Gerichtsverhandlung? Wie ging es ihm, als er dann den Schuldspruch hört, er weiß, er hat nichts getan? Und wie ging es ihm all die Jahre im Gefängnis, wo man als Vergewaltiger auch im Gefängnis ganz unten in der Hierarchie steht? Und interessanterweise, ich habe einige Fälle, ich habe recherchiert im Internet, ob ich so einen Fall finde, und interessanterweise habe ich einige Fälle gefunden, wo Menschen ungerechtfertigt verurteilt werden und zu Unrecht im Gefängnis landen. Wir schauen uns heute in der Geschichte, im Leben von Josef genau diesen Teil an, als auch er ungerechtfertigt im Gefängnis landet. Völlig unschuldig wird ihm eine versuchte Vergewaltigung vorgeworfen. Über Tage und Wochen vielleicht widersteht er den Annäherungsversuchen von Potiphar, seinem Chef, dessen Frau, die ihn versuchen möchte, ihn ganz offen anspricht und sagt, ich will mit dir schlafen, ich will Sex mit dir haben. Und Josef lehnt es höflich, aber bestimmt ab. Wir lesen mal diese Verse. Josef weigerte sich. Du weißt doch, mein Herr braucht sich im Haus um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Schließlich kommt der Zeitpunkt, dass niemand zu Hause ist, außer Josef und dieser Frau. Und dann lesen wir weiter. Da packte sie ihn am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihre Hände und floh nach draußen. Potiphars Frau schrie auf, rief nach ihren Dienern und zeigte ihnen Josefs Gewand. Seht, rief sie, mein Mann hat uns einen Hebräer ins Haus gebracht, der jetzt mit uns umspringt, wie er will. Er wollte mich vergewaltigen, aber ich habe laut geschrien. Josef war zu diesem Zeitpunkt im Haus von Potiphar der oberste Verwalter. Er war für alles verantwortlich in diesem Haus. Josef war an Potiphar als Sklave verkauft worden und er hat sich mit seiner Kompetenz und mit seiner Hingabe hatte er sich einen guten Ruf dort gemacht, dass der Potiphar ihm mehr und mehr Vertrauen schenkte. Er hatte sich nach seinem Verkauf, Josef hatte sich arrangiert mit der Situation, dass er jetzt dort in einem fremden Land, mit einer fremden Sprache, dass er dort lebt und hat gesagt, ich tue auch in diesem Umfeld das, was ich kann und gebe mein Bestes. Potiphar hat es gesehen und er hat ihn befördert. Und ganz zu Beginn im Hause von Potiphar lesen wir über Josef in Vers 2. Das ist übrigens heute alles, Kapitel 39 im ersten Buch Mose. Da lesen wir, der Herr half Josef, sodass ihm alles glückte, was er unternahm. Josef war nicht allein in der Situation, sondern Gott stellte sich zu Josef und befähigte ihn für die Aufgabe, die vor ihm lag. Aber wahrscheinlich tat Gott noch viel mehr. Er gab ihm auch die Kraft, diese schlimme Situation hinter sich zu lassen und zu sagen, ich bin jetzt hier, ich akzeptiere die Situation und gebe mich rein mit den Gaben und Fähigkeiten, die mir als Mensch gegeben sind. Und Potiphar nimmt das wahr und aufgrund seiner Zuverlässigkeit, seiner Treue und seiner Kompetenz steigt er auf. Man könnte auch sagen, Josef hatte in dieser Zeit ein sehr gutes Image, zumindest bei Potiphar. Er hatte einen sehr guten Ruf, einen sehr guten Leumund. Das Wort Image, das ist ja eigentlich gar nicht unbedingt so positiv belegt, sondern da schwingt auch immer so ein paar negative Sachen mit. Image hört sich nach etwas Künstlichem, nach etwas Produziertem an. Wir feilen an unserem Image, um unseren Ruf zu verbessern, um gut dazustehen vor anderen. Und dabei lassen wir oftmals auch negative Aspekte weg, wo wir ganz bewusst nicht unbedingt lügen, aber einfach nicht erwähnen. Bei Josef lesen wir darüber nichts. Wir wissen nicht, wie er dort gelebt hat, aber wir dürfen davon ausgehen, dass er sehr treu war in dem, was er getan hat und diese Verurteilung und dass er ins Gefängnis kommt, das war eine große Zäsur dort in seinem Dienst als Verwalter und in seinem Leben in Ägypten überhaupt. Denn als Potiphar das hörte, so lesen wir, da geriet er in Zorn und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen. Also obwohl Josef nicht an seinem Image gefeilt hat, werden ihm Vorwürfe gemacht, die gar nicht stimmen, sie werden nicht überprüft. Und Josef erleidet einen großen Imageschaden und kommt ins Gefängnis. Bei Josef und auch bei diesem Andreas B., den ich vorher genannt war, da wurde ja der Imageschaden von äußeren Umständen ausgelöst. Die beiden konnten gar nichts dafür. Aber es gibt viele Menschen, die durchaus was dafür können, dass ihr Ruf geschädigt wird und dass ihr Image leidet. Bei vielen Menschen ist es nämlich anders. Sie sind selbst schuld daran, weil sie Dinge tun, die schlecht sind, weil sie selber mit Lügen durchs Leben gehen, weil sie falsche Entscheidungen treffen, weil sie sich vielleicht auch arrogant sind. Und der Sturz danach umso tiefer ist. Also es gibt Menschen, die tatsächlich selbst ihr Image und ihren Ruf versauen. Und wir wollen jetzt einmal kurz die Geschichte mit Josef verlassen. Wir kommen nachher nochmal drauf und wollen uns einmal dieser Situation zuwenden. Was passiert eigentlich, wenn wir selbst schuld sind daran, dass unser Image sich verschlechtert? Hast du schon mal versucht, dein Image, deinen Ruf zu polieren mit Halbwahrheiten oder Dingen, die du nicht gesagt hast? Ich glaube, wir alle haben das schon mal gemacht. Und was ich auch feststelle, ist, dass die sozialen Medien einen geradezu aufrufen, das Image aufzupolieren mit Dingen, die gar nicht unbedingt der Wirklichkeit entsprechen. Auf Facebook oder Instagram. Da sind wir aufgefordert, unser Bestes zu geben, sodass unser Leben aussieht, als ob wir immer im Urlaub sind, ständig Action haben, ganz tolle Freunde haben, ganz tolle Ereignisse erleben und immer glücklich sind. Das ist das, was auf Instagram und Facebook rübergebracht wird. Und das ist natürlich nicht so. Häufig kommen wir mit einem aufpolierten Image durch. Die Leute merken nicht, dass wir irgendetwas verheimlichen oder es gar nicht so gut ist, wie wir es versuchen darzustellen. Aber manchmal kommt es raus, dass es nicht so verhält, wie wir es versuchen, den Leuten glaubhaft zu machen. Ich möchte euch eine Geschichte von mir erzählen, die schon ein paar Jahre zurückliegt. 1998 wurde ich als Jugendpastor angestellt und mir war es ganz, ganz wichtig, dass die Leute ein gutes Image von mir haben, dass sie denken, dass ich ein geistlicher Mensch bin. Und ich habe immer versucht, den Leuten klarzumachen, dass ich sehr, sehr geistlich bin, indem ich gut formulierte Gebete gesprochen habe, dass ich immer angedeutet habe, dass ich ganz viel Bibel lese und täglich bete. Und habe das auch in meinen Predigten oder wenn ich Coaching hatte oder wenn ich Leute angeleitet habe, habe ich das immer so vermittelt. Und 2001 haben wir in unserer Gegend dort bei Stuttgart, haben wir dann eine Jugendevangelisation gemacht, haben extra ein großes Zelt aufgebaut für 500, 600 Leute und hatten dort unsere Gottesdienste und unsere Veranstaltungen. Dann kam 2001 Pfingstsonntag, wir hatten eine Band eingeladen und hatten unseren Gottesdienst. Und dann passierte etwas, was ich so vorher nicht erlebt habe und danach auch nicht mehr. Der Heilige Geist hat echt in Kraft und Macht diesen Gottesdienst besucht. Und weißt du, wenn der Heilige Geist kommt, dann passiert was. Weil der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit und er kommt und er spricht zu dir und zu deinem Herzen. Und da ist es nichts mit Image polieren. Da ist es nichts mit gut dastehen, weil er durchschaut die Dinge. Und der Heilige Geist kam und hat an dem Morgen Dinge aufgedeckt, hat Dinge gezeigt, wie sie tatsächlich sind, sodass wir nicht länger so tun konnten, als ob irgendetwas toll ist, wenn es nicht so war. Aber der Heilige Geist kam an dem Morgen auch und er hat Heilung gebracht und Vergebung. Und ich möchte dir zusprechen, wenn der Heilige Geist zu dir spricht, wenn er an dein Herz anklopft, dann lass es zu. Weil wenn der Heilige Geist kommt, dann kommt er immer mit guten Dingen, immer mit großartigen Konsequenzen. Vielleicht nicht im ersten Augenblick, aber das, was Gott dann in deinem Leben tun möchte, das ist, dass er dich wiederherstellt, dass er dir vergibt, dass er Heilung schenkt. Wir waren an dem Morgen im Lobpreis und plötzlich stoppte die Lobpreisband und der Gitarrist ging nach vorne ans Mikrofon und sagte, ich muss was bekennen und hat dann was gesagt. Und in dem Augenblick hat man gemerkt, wie sich da was veränderte im Zelt. Und dann kamen noch zwei, drei andere Leute, die dann auch Sünden oder Verletzungen bekannt haben. Und dann legte der Heilige Geist so seine Hand auf und sagte, Gernot, jetzt bist du dran. Jetzt musst du nach vorne gehen und bekennen, dass du nicht so fromm bist und nicht so geistig bist, wie du immer vorgibst zu tun. Und ich bin dann ans Mikrofon gegangen und habe dann eben gesagt, dass ich immer ein Image pflege, dass ich ein ganz geistig und frommer Mensch bin, viel Bibel lese und bete und dass es gar nicht stimmt. Und es brach aus mir heraus, emotional, ich konnte kaum noch richtig reden. Ich war sehr tief berührt und beschämt in diesem Augenblick. An dem Morgen ist mein geistliches Image zerbrochen. An dem Morgen ist mein Image zerbrochen, dass ich irgendein cooler Jugendpastor bin, der geistig alles im Griff hat. Und wisst ihr, in dem Augenblick habe ich mich so bloßgestellt und so verwundbar und beschämt gefühlt. Und diese Zeit im Zelt, die ging 2 Stunden. Ich weiß nicht, wie viele Jugendliche an dem Morgen und auch Mitarbeiter nach vorne gegangen sind und Dinge bekannt haben. Wir hatten von dem Catering-Service das Essen bestellt. Einer, der dafür verantwortlich war, ist rausgegangen und hat gesagt, stellen Sie es hier hin, wir haben jetzt keine Zeit, da drinnen geht gerade was ab. Wir müssen weitermachen. Weil wenn der Geist Gottes kommt und an deinem Herz anklopft, dann passiert was Großartiges, selbst wenn es sich im ersten Augenblick nicht so anfühlt. Und viele haben sich an dem Morgen geoutet und sich bloßgestellt und sich verwundet gefühlt. Als der Gottesdienst vorbei war, da wäre ich am liebsten von diesem Zeltplatz oder Festplatz abgereist und hätte mich in einer Höhle verkrochen. Die Scham, die ich in dem Augenblick empfunden habe, die war so groß. So groß. Und ich dachte, jetzt weiß jeder, was für ein schlechter Mensch ich bin. Und jeder kennt meine Fehler und jeder zeigt mit dem Finger auf mich. Ja, ja, guck, das haben wir schon immer gewusst. Und diese Scham, die da kam, durch diesen Image-Schaden, diese Scham, die da kam, die hat mich im innersten Kern meiner Persönlichkeit getroffen. Wisst ihr, das ist das Gemeine, wenn der Ruf zerstört wird, dass es uns ganz tief in unserer Persönlichkeit trifft. Es war ja nicht so, dass ich nur was falsch gemacht hatte, sondern plötzlich war es so, ich bin falsch. Ich bin falsch. Nicht, dass ich was falsch gemacht hätte, auch. Aber ich bin falsch. Das ist viel, viel tiefgreifender. Das ist das Gemeine an Scham, die kommt und uns beschämt. Die will uns weismachen, dass wir nicht in Ordnung sind. Dass du falsch bist. Bei Schuld, da geht es um Vergehen, da geht es um Tat. Da können wir hinstellen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Aber bei Scham, da bist du falsch. Und deswegen tut das Beschämtwerden so weh. Wir können es nicht in Ordnung bringen, weil es mit uns, mit unserer Persönlichkeit zu tun hat. Ein selbstverschuldeter oder auch ein von außen zugefügter Image-Schaden beschämt immer. Beschämt immer. Auch Mobbing ist etwas, was das Image beschädigt, zu Unrecht. Und deshalb setzen wir alles daran, dass unser Ruf bestehen bleibt, dass unser Image gut ist, weil keiner will diese Situation durchleben müssen, wo wir uns nackig, verletzt und beschämt fühlen. Keiner von uns will, dass sein Ruf im Eimer ist. Und deshalb lassen wir Dinge in unserem Leben aus. Wir sagen eben nicht, dass wir Eheprobleme haben. Weil was würden da die anderen denken? Die würden mit dem Finger auf uns zeigen. Und wir sagen nicht, dass wir ein Alkoholproblem haben. Das können wir uns nicht leisten als Christen, ein Alkoholproblem zu haben. Und wir sagen nicht, dass wir regelmäßig Porno konsumieren, weil wir davor Angst haben, was die anderen über uns denken. Und wir sagen nicht, dass wir ständig Angst haben, weil ein Christ, der hat doch keine Angst, der hat doch Hoffnung. Oder dass wir in Sorge sind. Nein, wir sagen es nicht. Oder dass wir finanzielle Probleme haben. Weil es würde an unserem Image rütteln und es würde uns schlecht darstellen. Wir wären beschämt und das wollen wir nicht. Und deshalb kommen wir sonntags hier rein und setzen uns in die Reihen und möglichst nichts reden und wieder rausgehen. Und gut, dass niemand was gemerkt hat. Und es passiert keine Heilung. Und keine Vergebung, weil es verborgen bleibt. Und wir gehen wieder weg mit dem Image des geradlinigen Christen, der das Leben im Griff hat, der heilig und fromm lebt und der sich so wohlfühlt hier in der Gemeinschaft und in dem Miteinander. Manche bezahlen dafür einen sehr hohen Preis, weil es ist wahnsinnig anstrengend, jemand zu sein, der man nicht ist. Es ist wahnsinnig anstrengend, etwas zu verbergen, was immer hervorbrechen möchte, dass bloß niemand merkt, dass man nicht so ist, wie man ist. Es kostet uns enorme Kraft, eine Fassade aufrechtzuerhalten, bloß um den anderen zu vermitteln, dass es mit uns in Ordnung ist. Und diese Kraft, die führt dazu, dass du Freude im Leben verlierst, dass du Freude am Glauben verlierst, dass du alles konzentrieren musst, um ja sicherzustellen, dass dein Image bleibt und gut ist. Was für ein Kampf für manche, wirklich schmerzhaft. Kommen wir nochmal zurück zu Josef. Wir wissen nicht, wie es Josef nach dieser Anschuldigung ging und was er gemacht hat, als er ins Gefängnis kam. Wir können davon ausgehen, dass Potiphar den Anschuldigungen seiner Frau nicht ganz traute, weil, sind wir mal ehrlich, wenn ein Sklave in der damaligen Zeit die Herrin irgendwie angegangen wäre, da wäre der Kopf abgewesen. Und von daher, Josef kommt, Gott sei Dank, nur ins Gefängnis. Aber er ist im Gefängnis. Er ist dort an einem Tiefpunkt wieder angekommen, ganz unverschuldet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Josef diese Situation locker und leicht nahm. Der hat das sicherlich getrauert und gesagt, Herr, was ist da los? Jetzt bin ich zum zweiten Mal in diesem Loch. Zum zweiten Mal sitze ich fest und weiß nicht, was die Zukunft bringt. Zum zweiten Mal ist mir was angetan worden, wofür ich selber nichts kann. Zum zweiten Mal überwindet er letztendlich Trauer, Wut und Schmerz. Zum zweiten Mal entscheidet er sich, Gott zu vertrauen, zu sagen, was auch immer kommt, ich weiß es nicht, aber ich vertraue Gott. Warum kann ich das sagen? Weil ich natürlich weiß, wie die Geschichte weitergeht, ihr ja auch. Es muss so gewesen sein, er muss diesen ganzen Schmerz und Frust und die Scham überwunden haben und sich neu Gott zur Verfügung gestellt haben, neu gesagt haben, hier bin ich, gebrauche mich, nimm mich. Wir lesen dann in Vers 21, aber der Herr hielt weiterhin zu Josef. Er stand ihm bei und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Josef wurde bald darauf von ihm zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Er wurde nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Das sind ziemlich parallele Worte, wie sie auch im Haus bei Potiphars waren. Potiphar vertraute in allem Josef und gab ihm alle Verantwortung. Und genauso der Gefängniswärter gibt Josef all die Verantwortung. Und wie gesagt, wir erfahren keine Details von der Zeit, als Josef ins Gefängnis geworfen ist. Wir wissen nicht, wie lange es braucht, um er sich wieder aufgerafft hatte, um sich Gott wieder ganz zur Verfügung zu stellen. Aber wir lesen etwas ganz Wichtiges. Der Herr hielt weiterhin zu Josef. Und darin muss eine Kraft und eine Hoffnung und eine Stärke gelegen haben, die es Josef ermöglicht hat, wieder aufzustehen. Staub abschütteln, Krone richten, weitermachen. Nicht sich in dieser ganzen Beschämung und der Ungerechtigkeit zu suhlen, sondern nach vorne zu schauen, zu sagen, und dennoch bleibe ich dran. Und dennoch stelle ich mich Gott zur Verfügung. Und dennoch bringe ich mit dem ein, was ich habe. Josefs Schuld war ja, Josef war ja gar nicht selbst schuld an seinem Image-Schaden. Er hatte keine Schuld. Und deshalb denkst du jetzt vielleicht, ja, ist ja klar, dass Gott weiterhin bei Josef war, weil der wurde ja ungerecht behandelt und Gott stellt sich zu den Ungerechten und das hat aber mit mir nichts zu tun, weil ich bin ja selber schuld. Also schauen wir uns nochmal an, was ist, wenn du den Image-Schaden selbst verschuldet hast und deinen Ruf immer wieder selber polierst und Masken trägst. Wie ist das da? Gilt Gottes Zusage dann auch, wenn dein Image-Schaden selbst verschuldet ist? Als ich in dieser Jugendevangelisation dann anfing, das zu sagen, was mich bewegte oder versuchte zu sagen, da kamen relativ schnell ein paar andere Jugendleiter auf mich zu und sogar Jugendliche aus unserer Gemeinde und trösteten mich, während ich wie so ein Baby weinte und völlig beschämt war. Erst nach ein paar Tagen konnte ich auch den Segen von dieser Situation dann wirklich erkennen. Es hat ein paar Tage gebraucht, bis ich gemerkt habe, es war nicht alles schlecht, auch wenn es sich so angefühlt hat. Weil die Last, die mich fast erdrückt hat, die war weg. Ich habe ja selber gemerkt, dass ich ein Doppelleben führe. Aber wenn man sich erstmal ein Image aufgebaut hat, ist es schwierig, dann das wieder einzureißen. Es war eine Anstrengung, dieser Gernot zu sein, der so fromm ist. Und die Last war weg. Ich musste nichts mehr vormachen. Ich konnte wirklich so sein, wie ich bin, mit all meinen Schwächen, mit eben nicht Bibel täglich zu lesen, nicht täglich zu beten. All das durfte ich plötzlich sein. Ich konnte zu meinen Schwächen stehen und das wiederum war ein großer Segen für unsere Jugendlichen. Weil die haben ja auch nicht super fromm gelebt und ihre Kämpfe gehabt und waren froh, okay, wir sind zusammen in einem Boot und haben ihre Masken abgelegt und ihre Last sind sie losgeworden. Und das hat gut getan in unserer Gruppe, dass wir einander akzeptieren und stehen lassen konnten, wie wir waren. Paulus schreibt zu so einer Situation im Römerbrief, Kapitel 2, seht ihr denn nicht, dass gerade Gottes Güte euch zur Umkehr bewegen will? Also wenn der Heilige Geist kommt und an deinem Herz klopft und er sagt, du, pass mal auf, es ist dran, etwas in Ordnung zu bringen, dann ist es Gottes Güte, dass er das ermöglicht und du in dem Augenblick aufmerksam wirst darauf, dass Dinge in deinem Leben nicht in Ordnung sind und du sie in Ordnung bringen kannst. Es ist Gottes Güte, die das bewirkt. Genau das habe ich bei meinem Image-Schaden erlebt. Was für ein Segen, dass Gott mich an den Morgen so vorbereitet hat, dass ich den Mut hatte, an das Mikrofon zu gehen und zu sagen, Leute, ich bin nicht so, wie ihr denkt. Was für eine Freiheit ist damit reingekommen. Ich musste eben nicht mehr ein falsches Image aufbauen, das mich erdrückt hat und auch krank gemacht hat. Also ich war angespannt, war nahe am Burnout, wegen anderen Dingen, aber auch wegen dem. Ja, ich habe Zerknirschung erlebt. Und ja, es hat wehgetan. Es fühlt sich nicht gut an, wenn man Dinge bekennen muss, die man falsch gemacht hat, Sünde. Es fühlt sich nicht gut an. Aber es ging danach viel besser. Es ist Gottes Güte, die dich zur Umkehr leitet. Und König David schreibt im Psalm 51, das ist der Bußpsalm, als der Prophet Nathan den David überführt hatte, dass er die Bathseba mit ihr Ehe gebrochen hatte und er ihren Mann umgebracht hatte. Da schreibt David, du Gott willst kein Schlachtopfer, sonst hätte ich es dir gebracht. Nein, Brandopfer gefallen dir nicht. Ich bin zerknirscht und verzweifelt über meine schwere Schuld. Solch ein Opfer gefällt dir, o Gott. Du wirst es nicht ablehnen. Wir müssen nicht eifrig unser Image polieren, indem wir großzügig geben und viel beten und tolle Reden schwingen. Es interessiert Gott nicht. Er will, dass du deine Beziehung mit Gott in Ordnung bringst. Mit einer gewissen Zerknirschung, mit einer Betrügung, weil es nichts happy-clappy ist. Aber aus dem heraus entsteht Heilung. Aus dem heraus entsteht Wiederherstellung. Aus dem heraus entsteht ein authentisches Image, ein guter Ruf mit all den guten und auch schwachen Facetten, wie wir sein dürfen. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir dürfen so sein, wie wir sind, mit all unseren Schwächen. Also wenn wir zu Gott kommen und die Dinge ans Licht bringen, unsere selbstverschuldeten Mist, mit dem wir unser Image polieren, dann steht Gott zu dir. Dann ist Gott bei dir. Das ist Evangelium, dass Jesus Christus diese Schuld auf sich genommen hat und wir frei sein können von Fehlern, von Lügen, von Sünde. Das ist Evangelium. Gott ist dann bei dir. Richte dich auf. Ja, es kostet etwas. Es kostet Mut, das zu tun. Es kostet Mut, einen Schritt zu machen in die Öffentlichkeit oder ins Licht. Als Öffentlichkeit ist auch einer spricht mit einem anderen. Es muss nicht in einer großen Versammlung sein. Aber man bringt es ans Licht vor einem Zeugen. Ja, das tut weh, aber dann kommt die heilende Kraft Gottes, der wiederherstellt. Was für eine Befreiung. Wie gut es tut. Meint Gott es immer gut? Ja, ihr Lieben. Gott meint es immer gut, ohne Klammer. Ohne Klammer. Gott meint es immer gut. Kann Gott dir helfen, wenn du jetzt gerade an einem Tiefpunkt bist, selbstverschuldet, schlechte Entscheidungen getroffen hast, gesündigt hast und du lebst immer noch in den Konsequenzen dieser Sünde, wo du Angst hast und jeden Morgen aufwachst und denkst, ich bin nichts wert? Kann Gott dir an diesem Tiefpunkt deines Images helfen? Ja! Ja, er kann! Genau da will er dich treffen. Genau da will er dich abholen. Genau da will er dich aufrichten und dir Gutes tun. Leute, Gott wartet darauf, dass wir zu ihm kommen, dass er uns annimmt und uns hilft, so wie bei Josef. Der Herr hielt weiterhin zu Josef, der Herr hält weiterhin zu dir. Er ist da. Du darfst auf Gottes Treue zählen. Das macht er liebend gern, dich anzunehmen, dir zu vergeben, dich aufzurichten, dich wiederherzustellen. Image-Schaden ist blöd, will keiner, aber es kann dich in eine große Freiheit führen. Es kann dich frei machen von Lasten, die dich erdrücken, wenn du es zulässt. Und egal was passiert, ich hoffe, das kam heute Morgen rüber, egal was passiert, Gott ist für dich. Er wird bei dir sein, unverschuldet, er ist bei dir, selbstverschuldet, er ist bei dir. Dafür ist er gekommen, dass er uns aufrichtet und uns trägt. Das ist alles, was zählt, dass er in jeder Situation bei dir ist. Darauf können wir vertrauen, dass er es wohl machen wird. Was für ein Gott, was für ein Gott. Amen. Amen. Wir haben jetzt noch ein Lied und ich sage jetzt schon mal zu den Leuten im Livestream, vielen Dank, dass ihr heute Morgen dabei wart. Das Lied werden wir noch spielen und danach uns dann mit einer Folie von euch verabschieden. Für uns hier im Saal geht's weiter. Das Lied heißt No Longer Slaves. Nicht länger, No Longer Slaves of Fear. Nicht länger Sklaven der Angst sein. Und das treibt uns ja oft auch an, diese Angst vor dem Beschämtwerden, diese Angst vor dem Bloßgestelltwerden, bloß dieses Image aufrechtzuerhalten. Und wir singen und bekennen auf Englisch leider, aber ihr könnt es im Untertitel mitlesen, dass Jesus uns frei macht von der Angst und dass wir nicht länger Sklaven dieser Angst sein müssen. Und dann gehen wir nach diesem Lied, haben wir Raum für Reden Gottes und vielleicht möchte jemand irgendwas mitteilen. Komm doch während des Liedes schon zu Hans und zu mir, dass wir das mit euch besprechen. Und dann gucken wir, wo der Geist Gottes uns hinleitet. Und wenn du denkst, ich bin jetzt wirklich Gott, Geist Gottes hat heute Morgen an mein Herz geklopft. Wir haben auch heute Morgen einen Gebetsdienst dann nach dem Gottesdienst hier vorne. Dann darfst du gerne Gebet in Anspruch nehmen. Und auch zu Hause, wenn du denkst, dass der Geist Gottes zu dir gesprochen hat, such dir jemand, mit dem du Dinge festmachen kannst, jetzt direkt, wo dieser Impuls da ist, etwas zu tun. Und auch hier, wenn du nicht nach vorne kommen möchtest, such dir jemand. Lass diesen Moment, wo der Geist Gottes dich überführt, es ist Gottes Güte, lass den nicht einfach vorbeigehen, sondern antworte Gott darauf. Und jetzt möchte ich beten und möchte euch bitten, dass ihr zusammen dazu aufstehen. Jesus, du bist alles, was ich habe. Und ja, es war echt eine ganz schwierige Zeit damals und doch, sie hat mich seit 20 Jahren frei gemacht. Ich muss kein Image polieren, nichts vorgeben, was ich nicht bin. Und danke, Herr, dass du verheißen hast und dass du das auch tust und wir uns darauf verlassen dürfen. Du bist in allen Situationen mit uns. Du bist da, wenn wir nicht weiter wissen. Und ich bete heute Morgen, dass du Menschen Mut gibst, Dinge ans Licht zu bringen. Den Image-Schaden umzukehren durch die Gnade und Liebe Gottes. Den Image-Schaden ungültig zu machen, weil wir einen guten Ruf als Kinder Gottes haben und geliebt sind. Komm jetzt, Geist Gottes, und rede du zu uns. Rede du mit deinem Geist. Amen.